Lisa, du Ermittlungsmastermind.
Ja, ich hatte sowas von recht.
Ja, kannst du stolz auf dich sein.
Schon, ne?
Gut erkannt.
Habe ich ausgezeichnet deduziert, habe ich das.
Hervorragend,
ja.
Und es werden jetzt im letzten Kapitel noch ein paar andere Sachen deutlich, wo wir ja schon Theorien hatten und richtig lagen.
Das stimmt. Ich fand es übrigens auch sehr cool, dass ich ja ganz am Anfang mal geäußert habe, ich habe es zwar in einem anderen Kontext gesagt, aber dass es auch durch eine geschickte Konstruktion irgendwie so sein sollte, dass Simeon quasi seinen Selbstmord damit fingiert hat oder irgendwie so und das halt als Mord aussehen lassen. Gut, das ist jetzt so nicht passiert, aber immerhin ging es doch um eine geschickte Konstruktion, ne?
Das stimmt, das stimmt.
Da war ich schon auch ein bisschen stolz, habe ich schon ein bisschen durchschaut, da.
Nicht schlecht, nicht schlecht.
Ja, aber bevor wir anfangen, wollen wir uns ein bisschen unserem Community widmen.
Ja, auf jeden Fall. Was haben wir denn hier Schönes? Es sieht wild aus.
Die Löwenmähne.
Wir haben wir haben 6 Teeblüten geschenkt bekommen. Das sind so dicke, runde Bällchen, die schmeißt man in die Teekanne, tut Wasser drauf und dann entfaltet sich die Blume. Es sieht nicht ganz so ästhetisch aus wie auf der Packung.
Überhaupt nicht.
Es sieht eher aus wie ein Schogotte.
Ja, das stimmt. Tekelili.
Tekelili.
Oh, schön.
Also ihr müsst euch vorstellen, das sieht aus wie so ein Gänseblümchen in der Mitte. Ne? Also dieser gelbe, was ist das? Stempel.
Der Fruchtkörper.
Ist der das bei einer Blume? Also dieses fluffig aussehende gelbe Zeug in der Mitte ist da. Mhm. Und die Blätter, die so zur Seite abgehen, sehen so ein bisschen tentakelig aus. Und das sind auch ein bisschen zu viele.
Ja.
Es sieht aus, als wäre hinter der Blüte von dem Gänseblümchen noch so ein Körper. Wäre das so ein großer Alter. Ich will noch so ein Fass und dann so seesternförmige.
Naja, seesternförmig ist ja schon fast. Ne?
Ja, das stimmt. Ja, die Blüten gehen tatsächlich von der Mitte aus in verschiedene Richtungen wie so ein Seestern.
Ja.
Oh oh.
Oh oh.
Na, mal sehen, was passiert, wenn wir das trinken.
Hm.
Wie schmeckt's dir denn?
Ja, ganz gut mild, ne? Also sehr mild. So wie so ein ganz sanfter Jasmintee, finde ich. Bisschen.
Das stimmt. Und vom Geruch her, finde ich, ist es fast ein bisschen rauchig.
Rauchig?
Ja, es riecht wie wenn wir Holz in den Kamin werfen. Also gutes, trockenes Holz.
Das finde ich gar nicht, aber okay. Ja gut, so kann das halt auch anders empfunden werden.
Genau.
Ja, nee, ist aber ganz okay. Ich muss sagen, ich bin nur ein bisschen unterwältigt von der Blumigkeit.
Ja.
Es sieht halt aus wie so ein trockener Klumpen. Ja gut, aber
immerhin ist es aufgegangen und dann abgesunken nach einer Zeit.
Das
wir dachten, es wäre jetzt schon vorbei und würde gar nicht so richtig aufgehen.
Ja, am Anfang schwamm das nur so in der Oberfläche rum und dann waren wir schon so,
Ja. Und ich habe erst im Nachhinein bemerkt, dass die Teekanne zu groß ist. Das ist eigentlich nur 0,7 bis 1 Liter gedacht und das sind jetzt 1,5 Liter, die da drin sind.
Ups, das erklärt, warum das auch noch so wenig schmeckt.
Upsi, egal.
Na gut, nächstes Mal sind wir schlauer. Genau.
Liebe Isa.
Ja.
Nach unserem Community-Teil möchtest du Danke sagen bei unseren herzallerliebsten Steady-Unterstützis.
Ich möchte sehr gerne Danke sagen, denn wir haben natürlich auch dieses Jahr immer noch und wieder großartige Unterstützis. Eine Person, und zwar Phileas Blackwood, hat sich sogar entschieden, sein Paket dieses Jahr abzugraden. Das hat uns sehr, sehr gefreut.
Ein Ascher.
Der lebt jetzt richtig wie ein Ascher, ja. Richtig großartig. Vielen, vielen Dank. Das ist unglaublich toll. Du kriegst natürlich dann auch nochmal nachträglich Post zur Erweiterung. Das ist klar. Das schicken wir dann auch demnächst raus.
Mhm.
Lass uns am Anfang anfangen. Wir sagen Danke bei Eleonora Blackwood, Poetine, Talia Armitage, Irene Flabbergast, Quincy Crowley, Ophelia Marsh, Reginald Fitzroy, Mina Stapleton, Agatha Escott, Cecilia Moran, Arthur Chillingworth, Phileas Blackwood, Ariadne Hastings und Gabriel Wilson. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
Dankeschön.
Ihr seid einfach ganz toll und ein herzliches Tekelili an euch alle.
Teekesseli.
Nee.
Das wollen die Schogotten eigentlich die ganze Zeit sagen.
Teekesseli?
Ja, die wollen eigentlich zum Tee einladen.
Weiß ich nicht.
Und die Milch liefern sie selbst, wissen wir ja. Okay. Bevor das hier noch schlimmere Auswüchse annimmt, liebe Isa. Sag mal, was ist denn in der letzten Folge passiert?
Ja, erzähl uns das doch mal, was in der letzten Folge passiert ist.
In der letzten Folge haben wir 2 falsche Identitäten aufgedeckt. Und zwar haben wir erfahren, dass Pilar Estravados gar nicht wirklich Pilar Estravados ist. und dass Stephen Farr auch nicht Stephen Farr ist, sondern nur ein Bekannter von dem echten Stephen Farr, also dem Sohn von Ebenezer, der jetzt ja aus Gründen, die jetzt noch ausgeführt werden.
Nein, der Sohn von Stephen, von Ebenezer Farr hieß wahrscheinlich gar nicht Stephen. Er heißt doch Stephen Grant und der andere hieß halt irgendwie anders.
Wirklich?
Ja.
Oh, das kann natürlich auch sein. Ne, also zwei unter falschen Namen da, so viel wissen wir schon. Poirot weiß Bescheid und hat den Fall schon gelöst, hat die Bombe aber noch nicht gedroppt.
Nee, das macht er jetzt erst.
Das macht er jetzt und dazu hat er sich in der letzten Folge einen falschen Schnurrbart bestellt.
Das stimmt. Aber zu was er damit vorhatte, das haben wir noch nicht erfahren, ne?
Das stimmt. Nur, dass du für Instagram ein hervorragendes KI-Foto oder KI-Bild von Hercule Poirot und dem Bart gemacht hast.
Ich fand's auch richtig gut, wie er das in dieser Packung so, oh, eine Mustache.
Das stimmt. Er sieht ein bisschen aus wie Lenin auf dem Bild.
Du siehst ein bisschen aus wie Lenin.
Gar nicht, ich habe viel zu viel Haar.
Stimmt, du bist mehr so Rasputin.
Als ich bei meiner Tante auf der Geburtstagsfeier war, hat mich eine von ihren Journalistinnenfreunden gefragt, ob ich ein orthodoxer Priester wäre. Das fand ich schön.
Ja, ich sehe die Ähnlichkeit.
Weil Leute, die Bärte haben, sind offensichtlich russisch-orthodoxe Priester.
Natürlich.
Aber das ist auch das Leben, wenn man russisch-orthodox ist, da kann man alles segnen. Du kannst...
Ja?
Ja, die segnen alles. Also es gibt im Internet viele Fotos, wie die losgehen und Autos segnen. Jetzt neuerdings auch Panzer und Raketen. Also alles kriegt krass. Einmal hier so einen Schwenk,
krass.
Damit der Wille Gottes da reinfließt, wenn es seine Feinde zersprengt. Einmal
so ein Klatsch Weihwasser und alle sind happy.
Ja, und die taufen ihre Kinder auch immer ziemlich cool. Also so schwungvoll rein damit, wie so eine Schaufel. Das Baby da ins Wasser geschmissen.
Meine Oma war russisch-orthodox.
Tja.
Ja. Ja.
Aber ich glaube, Priesterinnen sind da verboten.
Ja, ich glaube auch nicht, dass die irgendwas gesegnet hat.
Wäre aber witzig.
Aber sie hat sehr oft so Stoßgebete und so gemacht. Die war schon ein bisschen, also ich weiß gar nicht, wie christlich sie wirklich war, aber ich glaube schon. Ich glaube, die hat schon sehr an Gott geglaubt. Weil, also ich meine, sie ist jetzt nicht so in die Kirche gegangen, aber ansonsten, die hatte immer ein Kreuz um. Die hat auch oft schon mal sowas gesagt. So, ich glaube, meine Oma war schon christlich. Dafür war mein Opa sehr unchristlich.
Da haben sich zwei gefunden.
Ja, nee, der hat alles, was mit Gott zu tun hatte, ziemlich, ja, abgelehnt. Sagen wir es freundlich abgelehnt.
Aber dann ist doch schön, dass
das hat er auch weitergetragen an den Rest der Familie, so ziemlich, glaube ich.
Aber das ist doch schön, wenn die trotzdem irgendwie, trotz der Gegensätze, ich hoffe mal, happy zusammen waren.
Ich glaube, die haben da einfach nicht drüber gesprochen.
So kann man es auch machen. Ja. Das sollten alle religiösen Menschen so machen, finde ich.
Einfach nicht drüber sprechen.
Einfach nicht drüber reden.
Stimmt.
Gut.
Das Ende, also quasi der Klippenhänger, hat uns gesagt, wir müssen jetzt erstmal über Simeon Lees Charakter reden. Again, ne?
Ja.
Ja. Und ja, genau damit starten wir nämlich auch, denn Poirot hat die ganze Bagage da ganz schön in seinen Bann geschlagen, durch seine reine Charismatik und seine Persönlichkeit.
Vielleicht hat er auch den falschen Bart auf den echten Bart nochmal oben drauf gesetzt. So wie in dem Film, wo der einen Vierfachbart hat.
Ja, ist so.
Das sieht so weird aus.
Ist es wirklich weird? Aber auch ein bisschen cool.
Eine schöne Anspielung an die Geschichte hier.
Ja, aber Jude Law ist auch ein cooler Poirot gewesen, finde ich.
Das ist ja nicht Jude Law.
Klar ist das Jude Law.
Das ist nicht Jude Law.
Wer ist das denn sonst?
Das ist doch der Regisseur selbst.
Was?
Meine ich. Bei Mord im Orient Express, bei der Neuverfilmung.
Was? Der Regisseur selbst?
Ich glaube, dass bei der Neuverfilmung Mord im Orient Express, da ist der Typ, der auch Regie führt, gleichzeitig Poirot.
Ja, und das ist Jude Law.
Das ist nicht Jude Law.
Wir gucken das jetzt.
Weißt du, wie Jude Law aussieht? Doch.
Ja, weißt du, wie der aussieht?
Ich weiß, wie der aussieht. Sieht aus wie Dumbledore, wenn du mich fragst.
Ja. Warte. Mord im Orient Express. Neuer Film. Von 2017 ist der, ne?
Kann sein. Ah, Kenneth
Branagh. Aber das ist Braneth. Der doch nicht. Nee, warte, aber das ist die Besetzung. Ist doch, mit Johnny Depp. Hä?
Das ist der Boy. Doch.
Das ist doch nicht Poirot.
Da ist er.
Hä, aber... Ja, okay. Ja, gut, okay. Kenneth Branagh. Warte mal, aber... Der sieht dem aber ziemlich eher ähnlich mit...
Überhaupt nicht, dass der aussieht wie Jude Law.
Mit Bart? Doch.
Ja, da ist er mit Bart.
Doch. Also ich finde, die sehen sich schon ähnlich.
Bisschen.
Ich finde schon.
Das ist, wisst ihr, Isa macht mich immer an, wenn ich sage, Leute sehen aus wie Tom Hanks.
Bei dir sieht auch jeder aus wie Tom Hanks und niemand sieht aus wie Tom Hanks, weil Tom Hanks sieht aus wie Tom Hanks, aber sonst niemand.
Da gerade sagst du, Tom Hanks sieht nicht aus wie Tom Hanks.
Doch, der sieht schon aus wie Tom Hanks, aber Aha.
Ah. Gut. Also, Poirot kündigt an, ne, wir wollen jetzt mal den Simeon Lee und dem seinen Charakter mal näher anschauen. Genauso eloquent sagt er das.
Mhm.
Und deswegen geht's jetzt quasi in den Schlussteil und in die Analyse.
Ja.
Jo.
Und in die muntere Anschuldigung aller Leute. Ne?
Ja. Wo Poirot quasi wie so ein Karussell mit ausgestrecktem Arm immer so im Kreis geht und alle immer abfrühstückt.
Er gibt einmal so immer die Schelle so in der Runde, so klatsch, 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 klatsch.
So wie Mr. Burns, meinst du so? Ja. Slap, slap, slap.
Genau.
Genau. Und zwar fasst Poirot einmal zusammen, dass es ja einige Eigenschaften gab, die Simeon Lee an seine Kinder weitergegeben hat. Nämlich sein Stolz, seine Geduld, sein Temperament und auch ein paar ja so Marotten quasi, die so typische Gestik und Mimik zum Beispiel.
Genau, das, was wir ja schon mal angesprochen haben und was ja am Ende bei mir auch Sakten verraten hat. Ne?
Richtig.
Mit dem Kopf in den Nacken werfen zum Lachen, dieses übers Kinn streichen und so. Das sind alles so Marotten, die anscheinend Simeon Lee hatte, die aber auch seine Söhne geerbt haben.
Mhm.
Ja.
Dann engt Poirot den Kreis der Verdächtigen auf diejenigen ein, von denen er denkt, dass die psychologisch, also psychologically possible criminals wären.
Mhm.
Und da bin ich ein bisschen enttäuscht von ihm, weil der müsste doch eigentlich wissen, dass jeder kriminell sein kann.
Ja, finde ich auch.
Fand ich ein bisschen weird.
Ich fand auch seine Einschätzung zu den Leuten teilweise ein bisschen sehr weit hergeholt.
Ja, das ist die Sherlock-Holmes-Krankheit, ja, wenn du mich fragst.
Aber gut, ich meine, der Unterhaltung willen lasse ich es so stehen.
Dafür ist es ja Fiktion.
Genau, aber ich finde, manche Sachen sind schon so ein bisschen so, es ist schon Küchenpsychologie, was er da rausholt, ne? Und dann, und so Annahmen auch und auch seine, weißt du, vorher prallt er noch rum mit, oh, Frau Pilas, ich habe aber die Mendelschen Regeln nicht so gut gelernt. Aber dann haut er da raus mit, ja, also so Gestiken und Mimiken, die kann man ja vererben und dies, das. Und ich denke so, genau.
Vielleicht hat Poirot die Mendelschen Regeln ein bisschen zu sehr überinterpretiert.
Ja, glaube ich aber auch.
Ja.
Der hat ein bisschen den Unterschied zwischen Nature und Nurture verwechselt. Verbuchselt. Ja. Naja, auf jeden Fall haut er jetzt raus und macht erstmal eine ziemlich krasse Aussage, ne? So von wegen, ja, es gibt eigentlich nur zwei Leute, die hier tendenziell Kriminelle sein könnten. Und das sind Hilda und, was sagt er, Harry, ne? Nee. Nee, Alfred. Alfred und Hilda. Und ich denke so, ja, okay, krass, ne?
Gut.
Also, dass er erstmal sagt, dass das mögliche Mörder sind, weil David selbst, der ist halt zu feinfühlig, um so ein Blutbad anzurichten. Das würde der nicht machen. So, ne? Dann gibt es ja noch George Lee, der und seine Gattin, die sind zwar raffgierig sozusagen und auch temperamentvoll, aber um solche Hassadeure zu werden, sind sie nicht.
Hassadeure.
Was ist denn eigentlich ein Hassadeur?
Ein Gefährder sozusagen, also eine Risikoperson.
Okay, a harasser quasi.
Warte, das muss ich mal nach der offiziellen
Definition suchen. Auf jeden Fall sind sie dazu halt nicht in der Lage. So, Alfred Lee war es auch ganz sicher nicht, denn der wäre zu keinerlei Gewalttat fähig. Und ich so, also wenn wir bei dem mal was snappt, ne, das könnte ich mir schon auch vorstellen, ne?
Ja, sagt Poirot dann ja auch, ne, es gibt so eine Gruppe von Leuten, die
vor allen Dingen hat er nicht gerade noch gesagt, Alfred ist möglich? Mrs. Alfred Lee, ach Gott, dass er die immer Mrs. Mit dem Vornamen des Mannes anspricht, das ist nervig. Nein, also Lydia, ne, also Mrs. Alfred Lee, die ist zu keiner Gewalttat fähig, so, das sagt er. Alfred eben schon, ne, denkt er, so.
Ja, und er sagt auch, ne, es gibt Leute, die sich so gut unter Kontrolle haben, dass wenn sie dann einmal quasi die Kontrolle verlieren, dann aber auch total.
Wollte ich gerade sagen, dann snappen sie aber richtig.
Dann wird richtig gesnappt.
Ja.
Ja. Und solche Leute, ne, das ist ein ganz normaler Personentyp, findet man unter anderem im Alten Testament bei Jael und Judith.
Hast du da was recherchieren, tut?
Nein, habe ich nicht.
Sollen wir das mal noch machen?
Kannst du machen.
Okay.
Ich finde auch die Vorstellung witzig, dass vor 2000 Jahren Leute da saßen, die sich Figuren ausgedacht haben, die dem 2000 Jahre später vorherrschenden Bild von Psychologie entsprechen. Weil die Leute damals so gute Psychoanalytiker waren in der Antike.
Jael und Judith. Oder Judith.
Jael und Judith.
Zwei berühmte Heldinnen des Alten Testaments, die Israel durch den gewaltsamen Tod mächtiger Feinde retteten. Wobei Judith aus dem Buch Judith
aha.
oft als Nachfolgerin oder Analogie zu Jael, Richter 4 bis 5 gesehen wird. Da beide ihre Feinde Sisera, die bei Jael und Holofernes bei Judith mit deren eigenen Waffen oder Werkzeugen töteten und damit ihr Volk befreiten.
Schön.
Beide werden als starke, mutige Frauen dargestellt, die Gottes Willen erfüllen und sind oft zusammen in Kunstwerken zu sehen, repräsentieren jüdische Heldinnen und werden mit Maria in Verbindung gebracht.
Ist immer schön, wenn man Leute umbringt und sagt, das ist Gottes Wille.
Aber immerhin sind es mal starke Frauen.
Mhm.
Weißt du? Das ist schon auch untypisch für die.
Richtig. Wichtige Erkenntnis ist aber, dass letztendlich, ja, wer auch immer die Tat da begangen hat, ein Interesse daran hatte, dass das Ganze leise passiert. Also das ist keine, also die Erklärung liegt nicht so auf der Hand, warum es da oben so einen Kampf gegeben haben soll.
Genau.
Ne? Das irritiert Poirot immer noch so ein bisschen.
Und es entbehrt eben auch jeder Logik, ne? Weil
ja.
Wenn jemand, also ein starker Mensch hätte nicht so einen Chaos verbreiten müssen, weil der Kampf nicht so stark gewesen. Ein schwacher Mensch vielleicht schon, aber gerade ein schwacher Mensch hätte halt versucht, das möglichst leise und vorsichtig zu machen, damit es eben nicht auffällt.
Ja.
Und dieses Rambazamba könnte dann auch eventuell von einem starken Menschen inszeniert worden sein, der möchte, dass es anders aussieht.
Richtig.
Na?
Der Stuhl und der Tisch aus Mahagoni sind sehr, sehr schwer gewesen und man kann sich kaum überhaupt einen Kampf vorstellen, in dem das umgeworfen würde.
Yes.
Tja. Genau. Punkt Nummer zwei, der Poirot zu denken gibt, ist, dass der Raum ja von außen abgeschlossen war.
Mhm.
Und auch dafür scheint es ja keinen so richtigen Grund zu geben. Ne? Also das wäre wieder eine Sache, die zeitaufwendig wäre, wenn doch eigentlich man gerade versucht, schnell vom Tatort wegzukommen. Und
genau.
dann noch die Tür irgendwie mit, sei es jetzt mit einem Mechanismus oder irgendeinem anderen Trick, nochmal abzuschließen von außen. Warum denn? Ne? Also das würde nicht dazu passen, wenn man das Ganze wie ein Selbstmord aussehen lassen würde. Warum sollte man dann von außen abschließen?
Mhm.
Ne? Also alles noch nicht so sinnig.
Ja, obwohl es sollte ja so aussehen, als ob halt einfach abgeschlossen war, ne? Auch von innen. So, deswegen wäre es halt so, wenn es ein Selbstmord wäre, okay, fair, dann könnte man halt von innen abschließen, dass man quasi ungestört ist, ne? Aber da das Ganze ja trotzdem wie ein Mord aussieht, weil halt so ein Chaos verursacht wurde, warum dann abschließen? Ne? Das ist so merkwürdig. So
genau.
Sollte vielleicht jemand draußen gehalten werden, aber das war ja auch nicht möglich, weil die haben ja sofort die Tür eingeschlagen. Also, ne? Ist alles ein bisschen merkwürdig und es hat eben keine Ordnung, keine Methode. Ne? Das ist ein sehr unverständliches Verbrechen.
Richtig.
Ja.
Und dann ist noch die Sache da mit diesem ausgeschnittenen Stück Gummi aus dem Kulturbeutel von Simeon Lee und dieser komische Holzstift. Ne, ist halt auch noch eine Frage, was soll das denn?
Ja.
Das scheint wieder überhaupt keinen Sinn zu machen für Poirot. Und dann ist da noch die Frage, warum Simeon den guten Sakten überhaupt so getimed hat, ne, dass der das Haus verlässt und nochmal wiederkommt. Wenn es doch eigentlich viel logischer wäre, wenn Simeon da seine beiden Verdächtigen zur Rede stellt und Sakten schon im Haus ist, so im Sinne von, hey, die Polizei ist schon hier vor Ort.
Genau, das ja auch ein ganz größeres Druckmittel, ne?
Genau, und das finde ich ist auch ein gutes Argument.
Voll.
Ne? Also das, ja, hätte man alles irgendwie schneller und einfacher haben können, wenn es denn so gewesen wäre.
Genau. Und das ist eben alles total merkwürdig und eben auch das Verhalten von Simeon selber ist merkwürdig. Und da sagt sich Poirot eben, ja, und das ist alles falsch. Warum? Ne? Weil es aus dem falschen Blickwinkel betrachtet wird.
Richtig.
Denn wir betrachten alles so, wie der Mörder möchte, dass wir es betrachten. Aber wir müssen uns da ein bisschen quasi den Blick umkehren, ne?
Mhm.
Ja.
Genau. Denn dieses ganze Zusammenspiel aus diesen drei großen Fragezeichen, das passt zu keinem der Verdächtigten, ne? Also weder zu Alfred noch zu Hilda.
Genau.
Na, das ist alles so, naja, was soll man draus machen? Und dann fällt Poirot auf, dass das ja geradezu was Metaphorisches hat, ne? Also einmal, dass da so viel Blut zum Beispiel war. Und das ist jetzt schon wieder so,
ja.
Naja, ob sich das so immer äußert, ne, dass man, ja, also
ja.
Die These ist, dass das eigene Blut von Simeon Lee sich gegen ihn erhebt und deswegen da am Tatort so viel Blut ist.
Ja.
Und ich
hat
denke
halt
mir,
was Shakespearean-eskes, ne?
Genau. Also wenn unser Täter oder unsere Täterin so viel literarische Muße hätte, um da so eine Metapher einzubauen, das bezweifle ich. Ja, das ist alles irgendwie, das ist zu weit hergeholt. Also warum sollte jemand, der das ja geheim halten will,
ja,
so einen metaphorischen Hinweis irgendwo hinterlassen? Das ist ja, also, naja.
Ja. Und dann betont er eben nochmal, dass das Blut ja nicht nur überall Blut und viel zu viel Blut war, sondern es war viel Blut, aber es war auch nasses, frisches Blut, damit es eben frisch aussieht, ne?
Mhm.
Und damit geht bei ihm eben ein zweiter Gedanke noch einher. Wie hängt es denn alles zusammen? Und auch die, also dann kommt halt das mit dem, ja, ist es eine Bluttat, ist es eine Tat des eigenen Blutes, ne, von Simeon Lees eigenen Blutes. Und dann kommt in den Gedanken eben da dieses Zitat von Lydia, die eben Macbeth zitiert hat und sagt, jedoch, wer hätte gedacht, dass der Alte noch so viel Blut in sich hatte, ne? Und dann kommt ihm eben auch der Gedanke, ja, es war nämlich eigentlich viel zu viel Blut, ne?
Genau.
Und dann hat später Tressilian noch etwas viel Wichtigeres gesagt, ne, womit er quasi zum nächsten Punkt überleitet, dass ihm so zumute war, dass sich alles wiederholt, ne, dass er irgendwie so, ihm so duselig war mit den ganzen Momenten, weil ihm eben, ja, was alles so bekannt und so komisch vorkam. Und da hat er eben auch recht mitgehabt, ne, der war nicht irgendwie nur einfach kurzsichtig oder verwirrt oder so, das stimmt nicht, denn ihm sind Dinge quasi nochmal passiert, denn er hat zwei Männer gesehen, die sich so ähnelten, dass das für den kurzsichtigen Tressilian eben wie eine Person aussah. Und zwar Harry Lee und Stephen Farr. Ne?
Genau. Die Situation hatten wir von Anfang an ziemlich
schnell
klar
durchschaut, ja.
Und wir hatten ja, oder ich hatte ja einmal noch die Theorie, dass das vielleicht sogar dieselbe Person ist, bis man die dann zeitgleich gesehen hat im gleichen Raum.
Ja, genau.
Tja.
Ja, und dann wird eben nochmal gesagt, Stephen Farr ist eben auch gut aussehend, ist auch groß und stattlich gebaut, hat diese scharf geschnittene Nase und so und hat eben auch diese ganzen Eigenschaften. Und dann sagt er auch, ja, ne, Mr. Farr, Sie wollten nämlich gar nicht wegen Pilar hierher kommen, sondern Sie wollten Ihren Vater mal treffen, Sie wussten das auch. Und Stephen gibt das dann auch zu und sagt, ja, stimmt, ist schon so gewesen. Ja, und dann wiederholt er auch vorher noch mal ein paar Mal, dass eben dieses Stück Gummi und dieser Stift eben auch alles total irrelevant war und gar nichts damit zu tun hatte, ne? Und dass das ja richtig merkwürdig ist. Dann geht er noch mal auf die, ja, Eigenheiten eben ein, die die Kinder so haben, so wie zum Beispiel, dass der, ja, jetzt komme ich schon wieder mit den Namen durcheinander, David, dass der David zum Beispiel irgendwie eher so blass und schwächlich wie seine Mutter war und so. Ja, und dann geht er eben weiter, ne, und sagt, okay, Stephen wollte eben seinen Vater treffen, der hat das alles geplant. Und dann kommt Sackton und sagt, oh, ich war so blind, dass ich das nicht gesehen habe. Oh Mensch, das war mir ja vor den Augen und trotzdem ist es mir nicht eingekommen, ne?
Mhm.
Ja, dann, genau, dann wendet er sich an Pilar und sagt, ah ja, es war Stephen Farr, den Sie oben gesehen haben, richtig? Ne, ich hab ja, Sie haben zwar gesagt, Sie haben eine Frau gesehen, aber Sie wollten ihn nur schützen, nicht wahr?
Mhm.
Und dann schaltet sich Hilda ein und sagt, nee, stimmt nicht, sie hat eine Frau gesehen, sie hat mich gesehen, ne? Also sie gibt es dann auch auf einmal zu. Und dann finde ich so geil, wie Poirot zu ihr sagt, Sie, Madame? Und dann, ja, das dachte ich mir schon. Ne, so, ja, hab ich gewusst. Haha, ich als schlauer Poirot.
Als Superermittler.
Fand ich so geil. So, Sie, Madame, ey, ja, wusste ich. Hm?
Sofort Contenance wieder gefangen. Ja, war ja klar.
Ich fand das so geil. Ich musste ein bisschen schmunzeln dabei.
Ja, das war wirklich eine witzige Stelle. Ich dachte auch so, aha, wusste er es oder wusste er es nicht?
Ja, genau. Auf jeden Fall gibt sie es dann zu.
Genau. Und sie sagt, dass eigentlich ihr Plan war, Simeon noch so ein letztes Mal zu konfrontieren, bevor sie eben mit David zusammen das Haus verlässt. Weil sie nämlich schon geahnt hat, worauf das hinausläuft und dass das halt für ihren Mann auch ungesund ist, das Ganze.
Genau.
Ja, und als sie dann da oben an der Tür stand, da war die Tür schon abgeschlossen. Und sie stand da und war ein bisschen am Zögern und dann hörte sie dieses Geräusch eben von drin. Also sprich, Hilda stand vor der Tür und wurde von Pilar
gesehen.
Genau. Ja. Eben gesehen, wie sie da stand. Und das hat sie natürlich auch nachvollziehbarerweise nicht gesagt, weil sie das halt super verdächtig gemacht hätte.
Genau.
Also finde ich das checked out. Genau, und es war jemand da drin, der Simeon angegriffen hat, berichtet Hilda. Das hat sie gehört.
Genau, also sie hat zumindest das Gefühl gehabt, dass da irgendwie noch wer anders im Raum ist. Genau. Ne?
Aber gleichzeitig, ne, da wird sie dann so ein bisschen verzweifelt und sagt, ne, es war aber niemand da. Ne, und es war auch niemand aus dem Zimmer rausgekommen. Also genau. Sie zweifelt echt an ihrem Verstand schon fast. Ja. Ne? Also man merkt, dass da so eine richtig starke Verzweiflung mitschwingt bei ihr.
Und sie sagt auch sehr vehement, so, sie werden es mir nicht glauben, aber es ist wahr, wirklich. Ne? Es ist niemand aus dem Zimmer gekommen, es kann nicht sein. Ne? Und dann war alles still, nachdem eben dieser Streif verklang war. Und dann kamen auch schon die anderen alle hoch. Also es ist halt keine Zeit dazwischen vergangen, ne? Mehr.
Dann sagt Poirot, ja, ne, also es hat ihn jemand umgebracht, das stimmt.
Mhm.
Und zwar sein Sohn. Und Stephen Farr steht
nicht
auf und sagt.
Mein Sohn!
Entschuldigung. Hat Simeon gesagt, dass er gestorben ist.
Ja.
Nein. Stephen Farr springt auf, fühlt sich direkt angesprochen und sagt so, nein, ich hab's nicht getan. Und Poirot so, na, nicht du. Er hatte andere Söhne. Und Harry sagt, what the hell?
What the hell?
What the hell? Und alle, die ganzen Söhne reagieren also.
Wie bitte? Was sagen Sie, Lake Deck?
Tja. Und Poirot führt dann eben so ein bisschen aus, was du im Grunde genommen schon zusammengefasst hattest, ne? Also, dass er den Eindruck hatte, dass er einen Geist gesehen hatte. Ne? Und eben, wir erinnern uns, das war die Situation, als Sacton so am Lachen war und den Kopf in den Nacken und das ganze Gedöns. Und in dem Moment erinnerte er sich daran, an wen Harry Lee ihn eigentlich die ganze Zeit erinnerte.
Ja, eben an den jungen Simeon Lee.
Genau.
Der eben auch genau so aussah wie Sacton, ne? Eben groß und breit gebaut und gut aussehen, was Pilar übrigens auch schon bemerkt hat.
Mhm.
Ne?
Genau, es gibt nämlich hier drei Männer, die einander sehr ähnlich sehen.
Das heißt, der arme Tressilian hat sich nicht nur zweimal erschreckt, der hat sich gleich dreimal, ne, sich stark ähnelnden Männern an der Tür gegenüber befunden.
Mhm.
Und deswegen war der auch so verwundert. Ne? Das ist gar kein Wunder, dass der Leute verwechselt. Denn selbst uns ist es ja schon ein paar Mal passiert hier.
Genau.
Ja.
Die Ähnlichkeit zwischen den, also der dritten Person zu den anderen, war nur nicht immer so gut sichtbar, weil er einen Schnurrbart getragen hat. Wie, Poirot, du bist auch einer von den Lees?
Ja, genau. Ja, und dann beugt er sich ganz dramatisch nach vorne und sagt, man vergisst manchmal, dass Polizisten auch nur Menschen sind, dass sie Frauen und Kinder haben und Mütter.
Genau. Und sagt dann, dass Sacton sein ganzes Leben lang ja so einen Groll gehegt hat gegen seinen Vater, der ihm ja so übel mitgespielt hat. Und vermutlich wird
aber
er schon...
Aber sind wir mal ehrlich, hat er das? Weil im Endeffekt, der hat die finanziell unterstützt.
Hat er?
Hat er. Steht hier.
Ja, aber es wird noch gesagt, dass er das vermutlich nicht wissentlich getan hat.
Ach so.
Es wird noch gesagt, dass der Simeon wahrscheinlich gar keine Ahnung hatte, dass Sacton sein Sohn ist. Also immerhin, der Teil unserer Theorie stimmt nicht, dass wir dachten, dass dieses Police-Charity-Ding wahrscheinlich ja quasi Unterhalt an Sacton gewesen ist. Das scheint nicht so gewesen zu sein. Aber naja, wahrscheinlich fühlt Sacton sich nur übel mitgespielt, weil er eben von der Familie so ausgeschlossen ist, obwohl er es eigentlich weiß, dass er dazugehören müsste. Aber ich meine, der Simeon war jetzt, soweit wir das wissen, ja nie aktiv gemeint zu ihm. Also
ja, genau.
Ja.
Und es steht hier ja, dass es wahrscheinlich einfach war für die Mutter, einen Mann zu finden, der das Kind mit als das Seine großziehen würde, wenn sie so viel Geld hat. Ja. Und dann hatte er eben die Chance, in den Polizeidienst zu gehen und Superintendent zu werden und eben zu warten, ne? Und diesen Mord zu begehen und damit auch davonzukommen.
Ja.
Ja.
Aber wir müssen über das Motiv von Sacton wirklich nochmal reden, weil das erschließt sich mir nicht.
Nee. Außer, dass er nicht kein anerkannter Sohn war.
Aber das ist ja nicht, das ist ja kein,
ja.
Das ist ja kein Wrong, wie es hier steht.
Ja,
you've resented
halt
the
so
wrong your father did you. Also ich habe das jetzt nicht mitbekommen, abgesehen davon, dass er halt nicht den gleichen Wohlstand wie seine Geschwister und Halbgeschwister da
hat. Ja, und dass er halt ein uneheliches Kind ist. Aber gut, das ist natürlich schon nicht schön für das Kind, ne, dass er nicht offiziell anerkannt wird. Aber im Endeffekt, ich meine, andererseits, wenn der Simeon Lees Charakter hatte, dann war der halt auch einfach ein Wichser. Ne?
Aber was wäre denn passiert, wenn er sich offenbart hätte? Dann wäre er auch mit in diesen Topf geschmissen worden, gerade jetzt hier in dieser Testamentssituation. Und er als ermittelnder Polizist da mittendrin, der hätte ja durchaus ahnen können, dass das auch zu seinen Gunsten ausgehen könnte.
Ja.
Also ich verstehe, dass er sauer auf seinen Vater ist. Aber vielleicht ging es nicht Vater ums Geld. Ja, aber es fehlt dieses Motiv auch noch für Mord. Also, dass er vielleicht sauer auf den ist, meinetwegen. Aber umzubringen, da hätten alle anderen ein stärkeres Motiv gehabt bisher.
Ja.
Aber können wir am Ende nochmal drüber reden.
Ja.
Genau, und Sutton rechtfertigt sich dann und sagt, ne, dass er nicht mal im Haus war, als der Simon getötet wurde.
Rechtfertigen, das ist noch so sein letzter Strohhalm, denn er ist schon kreidebleich und sieht schon total verängstigt aus. Und dann, Sie sind doch verrückt geworden, ich war überhaupt nicht im Haus, als er umgebracht wurde. Mhm. Und Poirot, ja genau. So, nein, sie waren auch nicht im Haus, ne? Sie tötet ihn, bevor sie das erste Mal das Haus verlassen haben, und danach sind sie gegangen. Und dann hat er nämlich nicht mehr gelebt, ne? Genau. Und dann gab es auch gar keinen Kampf. Dann, das haben sie alles inszeniert. Haha.
Und Simon Lee hat ihn nicht ein zweites Mal angerufen, um ihn herzubitten, sondern er hat ihn angerufen und das so eingefädelt, dass er dann nochmal hinkommen soll.
Überhaupt das erste Mal, ne?
Genau. Und anscheinend hat Sutton mit Simon dann über den Raub der Diamanten gesprochen, hat ihn überhaupt erstmal auf die Idee gebracht.
Ja.
Na, und er hat sich dann sozusagen selbst eingeladen unter diesem Vorwand, dass er wegen der Police Charity, also so sollten es ja dann die Bediensteten mitbekommen,
genau, das
dann
sollten die sagen. Und er hat sich aber nur bei Simeon eingeschlichen unter dem Vorwand mit, ja, es wurden Diamanten vertauscht und geklaut und er möchte jetzt checken, ob das bei ihm auch so ist, sozusagen.
Mhm.
Und dann hat, aber da ist das ja auch so eine Sache, der muss doch schon mehr über ihn gewusst haben, um überhaupt zu wissen, dass diese Diamanten in diesem Tresor sind und so. Weil wer würde das denn dem Superintendent einfach erzählen?
Vielleicht.
Andererseits hat Simon Lee schon gerne rumgeprallt, ne?
Ja, und vielleicht hat Simon ja wirklich mal für Police Charity gespendet und hat irgendwie Geld aus dem Safe geholt oder so. Das wäre irgendwie möglich.
Ja.
Auf jeden Fall, hier steht jetzt der Satz, ne? He did not know you were his son.
Ja.
Also Simon war sich darüber nicht im Klaren.
Ja, merkwürdig, oder?
Ja.
Dass er die aber ja dann doch irgendwie finanziell unterstützt hat oder so?
Naja, nicht die Familie. Die Charity vielleicht. Aber ob das überhaupt jetzt wirklich
der Charity ist doch egal, das war doch nur ein Vorwand. Das ist doch gar nicht passiert.
Das war unsere These, dass das ein Vorwand ist.
Das steht da, dass das ein Vorwand ist. Das steht da, dass er das nur sagen sollte für die Bediensteten.
Aber genau, aber es hätte ja vorher das schon mal passieren können, weil die Bediensteten haben ja schon gesagt, dass Simili nicht geizig ist und halt sich engagiert da in der Community.
Ja, gut, das kann ja sein, dass das schon mal vorgekommen ist, aber das war ja jetzt auf jeden Fall nur Vorwand.
Genau, aber das Sutton hat halt so nie merkwürdig. Geld bekommen anscheinend.
Ja, aber hier stand doch, dass die Mutter unterstützt wurde und mit dem Geld konnte sie sich ja auch einen anderen Vater quasi ranangeln. Stand hier doch. Dank hier. Zweifellos konnte ihre Mutter dank des Geldes, das Simon Lee ihr auf so großzügige Weise zukommen ließ, einen Mann finden, der ihrem Kind einen Vater sein würde.
Ah, ja, stimmt, genau.
Genau.
Aber dann hat Simon nicht so weit gedacht zu realisieren, dass Sutton der Sohn aus dieser Beziehung ist. Das wusste er wahrscheinlich nicht.
Ja gut, vielleicht wollte er den einfach nie treffen. Vielleicht hat ihn das auch einfach so getroffen. Ha, getroffen.
Aha, das kann auch sein.
Ja, ach, keine Ahnung.
Auf jeden Fall.
Also ich finde das irgendwie ein bisschen merkwürdig. Ich meine, ich finde diesen Plot-Twist irgendwie ganz cool, ist ganz nett und so, aber irgendwie ist das ein bisschen merkwürdig.
Es ist cool eingefädelt, aber Sutton ist kein überzeugender Täter. Auf jeden Fall hat er dann wohl Simon, nachdem sie am Safe waren und die Diamanten kontrolliert haben, zurück zum Kaminfeuer begleitet und hat ihm dann hinterhältig die Kehle durchgeschnitten und ihm dabei den Mund zugehalten, dass er gar nicht schreien konnte.
Genau.
Was ja für jemanden von Sutons Körperkraft und Statur gar kein Problem ist.
Genau, die Diamanten hat er auch mitgenommen.
Genau.
Er hat dann ein Gebilde gebaut aus dem Tisch, dem Sessel, Lampen, Vasen und so weiter, alles, was dann eben umgefallen ist nachher, und hat da ein Seil drum gebunden oder eine Art Schnur, die er dann eben komplett drum gebunden hat und dann später halt durchs Fenster hat heraushängen lassen, damit er da nachher dran ziehen kann, damit das alles umstürzt.
Ja.
So. Und er hat auch Tierblut mitgebracht, ne, Schweineblut oder so, und das mit Natriumcitrat versetzt, um das eben möglichst frisch zu halten, damit das schön glänzig und frisch aussieht.
Er hat ein Feuer angemacht, damit Simons Körper warm bleibt.
Mhm.
Und ich bezweifle, dass das diesen Effekt haben kann. Also ich meine, wenn der tot ist, wird man Gerichtsmediziner trotzdem merken, dass der schon länger tot ist.
Ja.
Gerade wenn der am Feuer liegt. Und ein guter Gerichtsmediziner wird ja erkennen, okay, die 12 Grad, die er noch hat, die sind halt hier Zimmertemperatur und nicht Körpertemperatur.
Die 12 Grad. Zimmertemperatur.
Auf jeden Fall hat er versucht, das alles so einzufädeln anscheinend. Genau, er hat, wie du gerade sagtest, ne, diese Schnur unter dem Fenster, was immer so, ja, so hemdsärmlich zugenagelt war, so gerade, dass gerade noch so ein Spalt offen war, ne, da durchgegeben, richtig. Und das war eben die Krux an der ganzen Sache, denn er konnte dann, dadurch, dass er das vorbereitet hatte, konnte er einfach den Raum verlassen und von außen abschließen, ne, und damit dann am Ende simulieren, dass da drinnen groß was vor sich geht.
Genau. Weil er dann von unten quasi, nachdem er wiedergekommen ist, an diesen Schnüren gezogen hat, dann ist alles umgestürzt, sein ganzes Gebilde. Die Schnur hat er quasi komplett durchs Fenster rausgezogen, hat sich das wieder weggesteckt. Und dann war das große Chaos natürlich da angerichtet.
Das ist ziemlich, ziemlich cool. Feosmart. Das finde ich ist ein cooler Twist, wie das gemacht wurde. Ja,
genau. Bisschen hergeholt. Weil stell dir mal vor, dieses blöde Seil hätte sich da irgendwo verhakt.
Ja.
Und der Mahagonisessel wäre da drauf gestürzt und leider ist es jetzt festgeklemmt. Ja, schade.
Ja, das ist sehr, sehr fehleranfällig.
Und ich finde, meine Theorie mit, dass das Kaminfeuer an war, weißt du, dass da irgendwo ein dünnes Seil gespannt wurde, was dann langsam durchgeschmuggelt ist und dadurch sind Dinge passiert, das hätte ich irgendwie noch geiler gefunden.
Ja, das wäre auch cool.
So, dass das quasi dann nachher so flitsch in den Kamin und dann war es halt kaputt und das war's, weißt du? Ja.
Mhm. Ja, das wäre auch schön gewesen.
Also ich hätte es schon cool gefunden. Aber gut, ist jetzt wie es ist, ne? Können wir jetzt nicht ändern. Ja, genau. Dann war es nämlich so, dass das aber auch nicht sein letzter Trick war, den er auf Lager hatte, ne? Denn die Diamanten hat er in dem Steinbecken eben verstreut, einfach um sie im Zweifel später wiederzuholen. Oder wenn sie gefunden worden wären, dann hätte das ja nur den Verdacht weiter auf die Familie gelenkt, ne?
Ja.
Dann gab es aber ja noch die Sache mit dem Schrei.
In meinem Kopf war das, was der da kommt, hat so ein Furzkissen, so ein altes. Ja, du weißt doch, was passiert, wenn man stirbt. Habe ich bei South Park gelernt.
Flatulenzen.
Ja.
Ja. Eine üble Flatulatio geht in dieser Stätte.
Nein, das ist so doof, dieses. Vor allem dann heißt das, oder Poirot nennt das dann auch Dying Pigs.
Ja.
Also dieses. Quasi, wenn man so einen Luftballon zieht und der diese Quietschgeräusche macht.
Naja, hier ist es ja tatsächlich eine Schweineblase, ne?
Ja.
Eine Schweineblase, das ist schon ein bisschen eklig. Auf Deutsch heißt es krepierendes Schwein. Finde ich furchtbar.
Marketing done right.
Ich finde das ganz furchtbar. Und dann gibt es das auf Jahrmärkten als Unterhaltung für Kinder. Und ich so, wenn du das ziehst, klingt es wie ein sterbendes Tier und das finden die witzig?
Stell dir mal vor, du bringst deine Kinder ins Bett und die, Mama, Mama, können wir doch mal das krepierende Schwein hören? Bitte, Mama.
Und
Dankeschön.
Jetzt kann ich in Ruhe schlafen.
Oh, herrlich.
Was ist denn da los? Also, sorry. Ich meine, ja gut, die vielleicht. Und da sagen sie, die Jugend von heute ist verroht.
Ja.
Also sorry.
Ey, sei froh, dass sie nicht das krepierende Kind den Kindern da mitgegeben haben.
Das ist der kleine Timmy 9, der erstmal stranguliert wird, doch.
Timmy 9.
Gut, auf jeden Fall haben wir dann...
Zieht an der Schnur.
Das Schreikissen ist das.
Und es fällt dann halt irgendwie der Stuhl auf dieses Furzkissen.
Aber dann macht es auch nur so Pupp einmal.
Nee,
es
furzt richtig.
Aber wenn die Luft rausgeht, dann schreit das doch. Das heißt, das ist ja das Schreikissen. Das heißt, wenn der Stuhl drauf fällt, dann macht es...
Warum eigentlich nicht beides? Der Todesschrei und der Furz. Und dann die Leute und eine Speise sein. Oh Mann.
Warum?
Also und Alfred weiß sofort, oh, das klingt, als hätte mein Vater gefurzt. Ich höre jeden Tag. Ich
mache das jeden Tag.
Ich mache mir Sorgen, er klingt sonst immer frivoler. Das war kein normaler Furz.
Das war ein Sterbefurz.
Todesfurz.
Todesfurz from outer space, ey.
Wie man es halt im Mickey Mouse Heft bekommt. Auf dem Jahrmarkt, meine ich natürlich.
Ja, aber das war jetzt halt die Schreiblase. Die hat anscheinend geschrien, weil die mit einem Stift zugemacht war oder so. Und dann hat er das auch rausgezogen und dann kam da raus.
Ich
weiß nicht, wie wir das zu Ende besprechen. Jetzt.
Gut.
Wir haben komische Blumen im Tee. Vielleicht, wer weiß, ja, was damit ist. Ja, das ist
schuld. Hier, wir haben den Schogotten gekocht und getrunken. Das kann nicht gesund sein. Nee.
Auf jeden Fall hat er eben diese Schweineblase, die ist dann eben zu Boden gefallen, als dann die Luft nicht mehr drin war oder ist eben übergeblieben und dieser Stift auch, der da drin steckte. Und das war eben das, was Pilar später gefunden hat.
Mhm.
Und er hat dann das verheimlicht, was ja schon mal merkwürdig war, habe ich ja damals schon gesagt. Und die Sache ist halt die, als Poirot ihn dann zur Rede gestellt hat, hat er ihm halt was Falsches in die Hand gegeben. Ne? Er hat diesen aus dem Kulturbeutel ein kleines Stück Gummi rausgeschnitten und dann einfach irgend so einen Spielepin genommen, damit das eben nach was Ähnlichem aussieht und glaubhaft ist. Aber es war natürlich was anderes und hat gar nichts damit zu tun.
Smarty-Sakten.
Genau.
Tja.
Und das, so ist es dann halt quasi vonstatten gegangen.
Genau. Ne? Bis dann Pilar draußen beim Spielen mit den Luftballons, mhm. Ich meine, ich glaube zumindest darauf spielt er hier an.
Ja, der sogar.
Her discovery about the balloon.
Mhm.
Was meint er damit genau?
Der Ballon ist doch geplatzt und dann war nur noch dieser Gummilappen über und dann meinte er, oh, also das ist es also, was ich gefunden habe.
Ah, und das ist so offensichtlich anders als ein Ausschnitt aus diesem Kulturbeutel, ja. dass sie da Poirot diese Eingebung gegeben genau. hat.
Pilar hat sowieso öfter Poirot-Eingebungen gegeben, nämlich auch darin, dass sie Sakten als so schön und so ähnlich zu Simeon eben beschrieben hat, ne? Und zwar genau so, wie sie es gesagt hat, ne? Nicht nur so dieses, ja, der ist ja auch so schön und stattlich, Harry wäre ja auch so, genau wie sie, ne?
Und Sakten wusste das.
Ja, Sakten hat's gewusst. Und deswegen hat er ihr nach dem Leben getrachtet, weil sie ihm gefährlich geworden ist.
Mhm.
Genau. Und das, deswegen ist dann auch diese Kanonenkugel verschwunden. Und zum Glück hat sie das ja überlebt. Zum Glück ist das hier schiefgelaufen.
Genau.
Ja. Ja, und dann beichtet Sakten am Ende noch quasi. Denn er sagt, ja, der hatte das verdient und ich bin froh, dass ich's getan habe, ne? Möge Gott seine Seele in der Hölle schmoren lassen.
Und in Part 7 ist jetzt ja quasi nur noch so Epilog mit Leuten.
Genau.
Also wir können hier schon mal gerne noch mal über das Motiv von Sakten sprechen.
Ja, fühle ich nicht.
Das kann ja nur Enttäuschung sein, dass er nicht anerkannt wird als Sohn. Weil
ja, alles
kann man,
andere ergibt gerade nicht so viel Sinn.
Genau,
ne?
Also man kann ja auch verstehen, weil das wäre für ihn halt der Aufstieg in so neureiches Unternehmer. Quasi.
Ja.
Also das wird ihn schon wesentlich besser dastehen lassen als sein Polizeijob. Aber jeder Einzelne in der Familie, diese ganzen Motive, die ganze Zeit so hin und her überlegt wurden, die waren alle viel, viel stärker. Also ich fand vor allem David, also diesen Groll, den David hat, weil wegen der Mutter, das finde ich ist so auf so vielen Ebenen nachvollziehbar. Und Poirot sagt ja auch so nach dem Motto, stille Wasser sind tief. Ne? Also gerade jemand, der so sehr, sehr harmlos ist, kann richtig schnell mal snappen.
Ja.
Und das finde ich viel nachvollziehbarer.
Ja.
Bei George und seiner Frau eher so, naja.
Doch, fand ich aber schon. Aber ich habe die eher bei dem Diamantenraub gesehen als bei dem Mord.
Ja.
Und ich dachte ja tatsächlich nicht, dass er auch der Dieb der Diamanten war. Ich dachte, das sind zwei Dinge, die nur zusammen passiert sind.
Ja.
Aber tatsächlich war er es anscheinend auch. In meinem Kopf war es tatsächlich Lydia die ganze Zeit. Ich dachte, Lydia hat irgendwie diese Diamanten geklaut. Ich wusste nicht wie, aber irgendwie dachte ich, hat sie es getan.
Ich habe noch auf irgendeine Komplizenschaft gehofft, dass quasi der Diamant als Ablenkungsmanöver vielleicht von Lydia war, weil da zwei Leute quasi ein gemeinsames Ziel verfolgen und das erkennen, vielleicht auch zufällig, weil es gar nicht geplant war.
Ja.
Und das auch den Kampf da oben erklären würde, dass da irgendwie zwei Leute aneinander geraten sind, war ja meine Theorie.
Obwohl ich von vornherein wusste, dass Lydia nichts mit dem Mord zu tun hat und das auch nicht gemacht hätte. Also das war mir irgendwie klar, dass sie niemand ist, der den umbringen würde.
Mhm.
Ja.
Well, also nicht gerade so überzeugend, muss ich sagen. Also der Tathergang und wie das gelaufen ist, finde ich, ist alles sehr, sehr cool. Aber am Ende ist das für mich nicht so stimmig. Es fühlt sich nicht so gut an, Ende mit Sakten.
Ja.
Aber gut.
Ja.
Dann?
Genau, dann kommt quasi ein kleiner Epilog, ne?
Genau.
Wo alle nochmal so ein bisschen Abschied voneinander nehmen oder Zukunftspläne schmieden.
Ja.
Denn Lydia spricht mit Pilar und nennt sie ja auch noch Pilar und stellt dann fest, ach, du heißt ja wahrscheinlich gar nicht Pilar. Und Pilar sagt, nee, stimmt, ich heiße Conchita Lopez. Ne?
Mhm.
Und den Namen findet sie auch sehr schön. Es tut ihr sehr leid, dass das alles so blöd gelaufen ist und Conchita erzählt jetzt, dass sie mit Steven zusammen nach Südafrika gehen möchte und sie heiraten wollen.
Ja.
Ja, so
und,
süß.
Und es gibt nochmal das Versprechen, dass sie nächstes Jahr oder irgendwann mal ein echtes englisches Weihnachten erleben wird.
Genau.
Das finde ich auch super cute.
Ja, das finde ich richtig cute.
Ja, ja. Finde ich sehr, sehr schön.
Ja.
Und auch sehr schön, der zweite Teil sind nur so ein paar ganz kurze Zeilen, wo Harry und Alfred sich so ein bisschen versöhnen schon fast.
Ja,
ne?
Zumindest irgendwie so ein bisschen zur Ruhe kommen, so, ne? Das Kriegsbeil begraben. Also versöhnen finde ich zu viel gesagt, aber es ist mehr dieses Harry entschuldigt sich und Alfred sagt, ja, ist okay.
Ich muss auch mal lernen,
was zu haben.
Genau, ne? ich muss auch mal lernen, so einen Witz von dir wegzustecken.
Genau.
Und das finde ich, ist auch wirklich, wirklich süß, weil wir wissen ja, dass die wirklich eine. Die waren sich ja spinnefeind. Ja. Die haben ja im Dining Room oder wo sie da saßen, richtig angekeift.
Ja.
Das finde ich ist schön, dass das die noch so ein bisschen zusammengebracht hat.
Ja.
Und was ich auch spannend finde, David, Lydia und Alfred haben halt beschlossen, im dritten Abschnitt erfahren wir das, dass sie eben das Anwesen verkaufen wollen.
Genau, die wollen damit abschließen und fragen David, ob er nicht gerne von seiner Mutter noch ein paar Dinge hätte.
Ja.
Aber David sagt nein.
Genau, und das ist auch nochmal stark, das ist ein schönes Wachstum persönlich von ihm am Ende, dass er auch sein, ja, Nostalgie ist ja das falsche Wort, aber dieses in der Vergangenheit Leben, was er ja wirklich stark hatte, ne, dass er das überwinden kann.
Ja, wo er sich ja quasi durch diesen Tod seines Vaters jetzt schon so befreit gefühlt hat, will er sich jetzt auch von diesem Druck und dieser Trauer über seine Mutter eben auch befreien. Wahrscheinlich, damit er jetzt dann in Zukunft mit Hilda eben glücklich leben kann.
Ja.
Und das finde ich richtig schön, muss ich sagen. Das ist wirklich ein guter Moment.
Mhm.
Ja. Ja, George und Magdalene sprechen dann auch mit Lydia und Alfred und machen Pläne, dass die mal zusammen Weihnachten dann nächstes Jahr vielleicht an der Riviera oder so feiern würden. George ist dann natürlich, ja, aber das kommt auf den Wechselkurs an, ne? Und sie sagt, ja, immer, jetzt sei nicht so geizig, komm, ne? Jetzt sei nicht so knauserig, ist es schon okay. Ja, aber dann sind die beiden sich soweit eigentlich, ja, sind die sich eigentlich einig, dass sie das machen wollen. Sie haben so ein bisschen die Hoffnung, dass Sutton vielleicht in der Öffentlichkeit doch noch was anderes erzählen würde, aber sie glauben nicht wirklich daran, dass der irgendeinen kommunistischen Plot vorschieben würde. Nein, der wird schon die Wahrheit sagen.
Ja, man merkt, dass George gleich dabei ist, das irgendwie politisch sich da abzusichern. Ja. Ne? Also der fürchtet da um seinen Ruf.
Ja.
Und bei mir passiert jetzt im, ich glaube, vorletzten Abschnitt, im fünften, oder ist es der vorvorletzte, keine Ahnung.
Der fünfte
ist. Ganz witzig ist, weil nämlich die E-Book-Version, die ich jetzt in die Shownotes auch immer geschrieben habe,
die ist vorbei.
Die hört hier auf an der Stelle. Und das klingt wie ein offenes Ende, auf der Art und Weise, wie es abgeschnitten
okay.
ist. Weil nämlich in Kapitel 5 sind ja Alfred und Lydia noch im Gespräch. Ja, und die tauschen sich halt so ein bisschen aus. Und wie gut das ist, dass Hercule Poirot hier den Fall gelöst hat. Und dann sagt Alfred, und das sind jetzt bei mir die letzten Worte, die gesprochen werden, obwohl es in deinem Buch halt noch weitergeht, dass ja eine Sache nicht so richtig reinpasst. Was hat George denn eigentlich gemacht, nachdem er telefoniert hat? Und warum verrät er uns das nicht?
Ja.
Und darauf sagt Lydia dann, weißt du es etwa nicht? Ich habe es die ganze Zeit gewusst. Er hat sich die Papiere auf deinem Schreibtisch sehr gründlich angeschaut. Und da hört es dann auf. Und ich denke so,
what?
Moment mal. Hat George das Testament gefunden und seinen kleinen Erbanteil festgestellt? Und hat er dann doch nochmal mit Sutton zusammen irgendwie was gestartet? Aber nein, man sieht hier die nächsten, ich kann hier in der PDF-Datei, die ich hier habe, da sieht man, dass dahinter irgendwie noch eine Seite ist, die ist irgendwie beschädigt. Und da ist noch Text. Und anscheinend hat jemand diese letzten zwei Seiten, vielleicht haben die aneinander geklebt, sodass er die nicht mehr mitgescannt hat.
Ah.
Und dann ist nur noch weiß.
Ja.
Also es tut mir sehr, sehr leid für euch, wenn ihr jetzt dachtet, dass das Buch da vorbei ist und
ist
auch so aufgeregt
nicht.
Wart wie ich. Aber guckt gerne sonst in der deutschen Version, die verlinkt ist. Da müsstet ihr das alles korrekt drin finden.
Genau.
Deswegen darf Isa uns jetzt durch den Rest alleine führen. Ich habe mir ihr Buch dann geschnappt und da weitergelesen. Das ist ja nur noch eine Seite gewesen.
Genau. Alfred und Lydia sprechen auf jeden Fall darüber, dass Lydia dann auch neue Gärten anlegen möchte. Und sie wollen dann gerne ein bisschen reisen und sich was Schönes angucken zusammen. Und ja, George hat sich eben durch die Blätter auf dem Schreibtisch gewühlt. Und dann sagt er, was, George, das wird er doch nicht machen oder so. Und sie, doch, natürlich wird er das machen. Bei Geldangelegenheit ist er furchtbar neugierig, ne? Natürlich macht er das.
Neugierig.
Ja, ja. Aber dann lassen sie das Thema tatsächlich auch fallen. Ne, weil klar, das hätte er nicht zugeben können, das wäre ja unhöflich gewesen, deswegen kann er das nicht sagen. Genau. Ja, und dann sagt Alfred, das fand ich ziemlich süß, also beziehungsweise fragt dann, was sie denn als nächstes machen möchte und sie, naja, ich hätte gern den Garten Eden. aber eine andere Version, eine ohne Schlange, ne, also ohne Verführung und so weiter. Und Adam und Eva sind auf jeden Fall ein Paar mittleren Alters. Das finde ich süß, weil das ist so die beiden quasi, so in ihrem eigenen Garten Eden. Das finde ich richtig cute.
Ja, das ist wirklich sehr, sehr süß.
Ja, und Alfred sagt dann nur, ach Mensch, liebe Lydia, wie viel Geduld du immer mit den ganzen Sachen hattest, all die Jahre, ne, dass du so gut zu mir gewesen bist. Und sie, naja, aber ich liebe dich doch auch, Alfred. Und ich war so, oh, ich heule, es war alles so süß. Es ist so herrlich schnulzig, ich mag sowas hier.
Und jetzt sind wir beim Downton Abbey Crossover.
Oder Bridgerton.
Ein bisschen Schnulz noch am Ende.
Ich fand es süß. So, ja. Ich mag Lydia.
Ja, deswegen. Lydia ist auch Töfte.
Ja, genau. Und dann sind wir in Kapitel oder Abschnitt 6. Und da sprechen jetzt Poirot und Colonel Johnson nochmal miteinander. Und Johnson ist ganz schockiert. Heiliger Bimbam. Ach du meine Güte. Heiliger Bimbam. Das kann doch nicht sein. Und dann sagt er, ja, manchmal vergisst man eben, dass die Polizei eben auch ein Privatleben hat. Und ja, aber das gibt's doch nicht. Was ist nur aus der Polizei geworden? Ne, das hat ja, also, das, ne? Ja, und dann Sutton war so ein stolzer Mensch. Ja, genau, das war eben auch das Problem, ne? Und dann tritt er eben näher an den Kamin ran und schiebt noch einen Holzscheit weiter rein und meint dann, naja, es gibt eben nichts über ein gutes Holzfeuer. Und Hercule Poirot ist so, naja, also ich fände eine Zentralheizung besser. Ich habe nämlich so einen kleinen Zug im Nacken. Darauf endet es dann.
Tja.
Ja, gut.
Ja, wunderbar.
Ja, Freunde, das war Hercule Poirots Weihnachten. Haben wir dann jetzt auch dann Mitte Januar endlich beendet.
Ja, schöne Sache doch eigentlich.
Schöne Sache, Harry, schöne Sache. Ja.
Wie hat es dir denn insgesamt so gefallen? Wir haben ja jetzt schon viel geredet.
Du, leichte Kost. Genau, wir haben ja schon viel drüber geredet. Ich finde nachher, wie gesagt, was wir schon gesagt haben, Sucktons Motiv irgendwie nur so halb geil, muss ich sagen. Die Inszenierung war cool. Das ganze Buch ist auch ganz cool. Hätte wahrscheinlich auch ein bisschen, man hätte auch ein bisschen länger rausnehmen können. So manche Sachen, die waren dann so mit Absicht nochmal verschlüsselt, wo man sagt, ja gut, das hätte man kürzen können. Aber so im Großen und Ganzen ist eigentlich netter Cozy Crime gewesen.
Ja, fand ich auch. Ich fand, er hätte ein bisschen weihnachtlicher sein können.
Ja, stimmt. Wie gesagt, ein bisschen mehr so Beschreibung von Weihnachten, ja, und
ich hatte mehr
Deko
Kitsch
und Essen und Getränke und so. Ja, das stimmt. Vielleicht Weihnachtslieder und so ein Kram. Das, ja, doch, hätte man machen können.
Ja. Aber ein paar schöne Sachen auch. Ich finde, man merkt bei Agatha Christie, dass halt da die Frauen noch was zu sagen haben.
Ja.
Und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass das auch an ihr als Autorin eben liegt. Das war, glaube ich, in den 30ern. In den 30ern war es, glaube ich, nicht so kommen, dass Frauen da so fast den größten Redeanteil haben. Ich glaube, in der Geschichte, wenn man es durchzählen würde, dann sind wirklich die meisten Redeanteile von Frauen.
Ja. Und auch das, was so die Frauen beigetragen haben, war auch im Endeffekt das Wichtigste, was am Ende auch zur Lösung des Falls gedient hat und so. Ne?
Das stimmt. Pilar, die Lydia gesehen hat. Ja. Ne, und die Kerls. Hilda, genau. Mhm. Und die Kerls, ne, hier George, einfach nur ein inkompetenter Lulatsch. Alfred und David waren quasi ja mehr oder weniger passiv. Die haben nicht so richtig irgendwas beigetragen. Also der spannende Input kam immer von den Frauen. Auch mal irgendwie ganz, ganz spannend, gerade so für die Zeit. Ja. Also lasst uns gerne wissen, wie ihr die Geschichte fandet. Hat euch das ein bisschen in weihnachtliche Stimmung gebracht oder seht ihr das ähnlich wie ich? Habt ihr euch was anderes erhofft und findet ihr vielleicht auch Sutton als Täter vollkommen überzeugend und habt ihr es vielleicht schon lange gewusst? Dann sagt uns Bescheid.
Ganz genau.
Und bevor wir sagen, was wir als nächstes lesen, lasst uns doch mal in die Community schauen, liebe Isa.
Ja.
Es wurde sich auf dem Discord viel über Lakritz und Marzipan unterhalten. Da sind die Meinungen offenbar gespalten. Cecilia Moran sagt, was noch ekliger ist als Lakritz und Marzipan, ist ja wohl Harry in der letzten Folge mit Pilar.
Absolut true.
Ja.
Absolut true.
Und Poirot wird dafür gefeiert, dass er George für einen idiotischen Menschen hält und ihn so bezeichnet.
Ja, er ist ja auch ein ziemlicher Trottel.
Ja.
Entschuldigen Sie sich, aber Sie sind wirklich sehr dumm.
Ja, fand ich auch sehr, sehr gut. Simon hat von seinem Rosentrauma berichtet, weil ich ja über den Rosen-Marzipan-Tee sprach. Rosengeruch in Lebensmitteln. Vor Jahren hat Simon das nämlich mal in einem Cordon Bleu geschmeckt. Da war nämlich mit Rosen aromatisierter Schinken drin.
Wer kommt denn auf die Idee?
Ja, ich hätte nie gedacht, dass das überhaupt möglich ist. Has science gone too far?
Ich denke, ja. Ich würde sagen, ja. Ganz klar.
Eins unserer Ziele haben wir erreicht. Wir wurden gehört beim Tee trinken.
Ja.
Mina Stapleton hat tatsächlich einen Adventskalender-Tee mit Rose gehabt, aber ohne Marzipan.
Aha.
Ja.
Fast das gleiche also.
Durch ein paar Besuche in der Marzipan-Hauptstadt Lübeck, schreibt sie nicht, aber ich glaube, es ist Lübeck, ne? Ist das zu einer von Minas Lieblingssüßigkeiten geworden.
Mhm.
Ja, kann ich verstehen. Sehr, sehr gut. Und enttäuschend mit der armen Pilar, dass sie kein englisches Weihnachten erlebt. Wobei mit der englischen Küche, sagt Mina, ist ihr da vielleicht sogar eher, ja, es ist eher noch gut für sie gewesen. Colexus hat sich noch eingeschaltet und hat die Theorie, dass die Geschichte für den ersten Knives Out-Film auch durchaus relevant sein könnte.
Ja.
Ja, kann ich mir auch vorstellen. Beziehungsweise Agatha Christie insgesamt, weil dieses hier im geschlossenen Raum einen Fall ermitteln mit einer Familie, gerade so einer reichen beziehungsweise adligen Familie, wie auch immer man das nimmt, das macht die, glaube ich, häufiger.
Das stimmt.
Also die Agatha Christie-Inspiration ist ja voll drin. Wie heißt nochmal der Ermittler bei Knives Out? Der ist ja auch so eine Art Poirot. / Sherlock Holmes, also
ja,
so ein genialer Ermittler.
Ja, klar, der ist, boah, ich habe auch vergessen, wie der heißt. Heißt er nicht, nee, ich wollte gerade Dupont sagen, aber das ist ja auch ein anderer. Das ist der bei Edgar.
Aber so diesen Ermittlercharakter, der so ein bisschen verschroben und besonders ist, aber auch irgendwie cool auf seine Art.
Ja, obwohl ich sagen muss, mich nervt immer ein bisschen, dass der so ein Texaner oder sowas ist.
Ja, der hat diesen Redneck-Slang.
Ja,
ne?
das kann ich nicht haben, aber gut. Aber sonst ist es ganz cool und Daniel Craig spielt es auch ganz gut, muss ich sagen. Ich mag ihn ja nicht besonders eigentlich so als Schauspieler, aber in dem Fall fand ich, machte das eigentlich schon ganz nice. Also,
das stimmt.
Ja.
Ich finde aber gerade da finde ich das lustig, dass er diesen Kontrast macht. Weißt, er hat diesen Redneck-Slang und wenn er den Mund aufmacht, erwartet man von ihm, ich meine, ist jetzt ultra krasses Vorurteil, aber du erwartest nicht, dass jemand, der so redet, unbedingt so schlau ist, ne? Weil wenn man so Nachrichten verfolgt und man sieht die ganzen Rednecks mit ihren Trump-Mützchen da durch die Gegend laufen.
Ja.
Bei mir ist es mittlerweile soweit, wenn ich diesen Akzent höre, dann denke ich auf eine ganz unfaire Art und Weise sofort.
Ja, man ist da ein bisschen voreingenommen.
Genau.
Ne? Ja, das stimmt.
Das passiert leider ziemlich schnell, wenn man halt oft so einen Akzent in einem bestimmten Zusammenhang hört. Das ist wie mit Bayern und der CSU. Also es gibt so viele anständige Leute in Bayern.
Ja, natürlich.
Und das ist, wenn man selber nicht in Bayern wohnt, dann sind halt die Bayern, die man mitbekommt, sind dann halt immer Söder. Und
aber wir kennen ja jetzt auch viele Leute aus Bayern, die nett sind.
Genau, das ist es. Also lasst euch nicht primen, nur weil jemand auf eine bestimmte Art und Weise spricht.
Genau. Und am besten gucken wir da ganz selber in den Spiegel.
Ja, ist wirklich so. Ja. Ich muss da auch an mir selber arbeiten, weil das passiert so unterbewusst schnell.
Ja. Ich habe heute fleißig auf YouTube Kommentare beantwortet.
Oh, von
denn
wem?
Denn Chris O8F, ne? Chris Toff?
Chris Oft.
Genau.
Da sind wir wieder in Bayern.
Wo wir wieder, genau. Nein, aber er auf jeden Fall hat uns ja immer fleißig kommentiert und hat wirklich sehr viele Kommentare geschrieben, auf die ich jetzt auf fast alle geantwortet habe. zu Agatha Christie. Ich werde jetzt nicht alle vorlesen, aber zumindest die zu der letzten Story ist. Als es angefangen hat vor einem Monat, da hat er gesagt, ich kenne die Story gar nicht, aber es liest sich richtig gut an. Wie auf einem Cluedo-Brett, wo die Figuren sich auf dem Spielbrett verteilen. Jeder noch mit verdeckten Karten. Ne?
Das stimmt allerdings.
Ja.
Schön zusammengefasst.
Finde ich auch sehr schön zusammengefasst. Und danke, dass du uns so fleißig und lieb und so immer Kommentare schreibst. Wir wissen das wirklich zu schätzen, auch wenn ich wirklich oft hinterherhänge einfach bei dem Antworten und so. Aber irgendwann lese ich mir das dann alles einmal durch. Und dann freue ich mich ganz doll, dass wir da auch auf YouTube einen Kommentierer haben, der ganz wacker immer weiter kommentiert. Also danke, Chris, auf jeden Fall an dich.
Ich finde das auch immer super. Wird YouTube so am Leben gehalten.
Ja.
Von Chris alleine.
Ja. Wo wir gerade bei dem Chris sind, meine Grüße an meinen Kollegen Chris.
Hört er uns?
Ja.
Hallo, Chris.
Zumindest hat er letztens, der hört eigentlich Petmos Podcast. Und er hat jetzt reingehört bei uns und fand deine Agatha Christie-Version sehr lustig.
Ich verstehe nicht, wovon du redest.
Ja, richtig. Sie weiß auch sehr viel von ihrem Leben. Deswegen.
Ja, weil die ist halt doch schon alt gewesen.
Aber da kam er bei mir ins Büro und musste dann so schmunzeln und meinte, naja, ich habe da gerade sowas gehört von Agatha Christie. Ich so, oh ja, cool, spannend, oder? Und er so, naja, die gute Frau wusste nicht so viel von sich selbst. Und ich so, ah. Und dann dämmerte es mir, was er meinte.
Die arme
Agatha.
War
sehr lustig, ja. Also Grüße gehen raus an meinen Kollegen. Ja.
Mir ist gerade noch, das wollte ich eigentlich noch gesagt haben, als wir über Knives Out sprachen.
Ja.
Der neue Knives Out ist auch ganz toll gewesen, fand ich.
Der war cool.
Ja,
den fand
war auch
ich
wieder
auch cool.
War sehr, sehr kuschelig und jetzt nicht das braucht man halt auch mal nicht so todesdüstere Sachen. Ja. Wir gucken ja meistens irgendwie
düster
Filme,
war der aber schon.
Bei denen man am Ende total schlecht drauf ist. Ja. Aber der war irgendwie so ein, ja, der war auch ein bisschen düster, aber jetzt nicht ernsthaft, dass man ja. Depri war danach.
Boah, aber der neue jetzt, der war doch eigentlich wirklich, der hätte wirklich davon inspiriert sein können, wenn ich so drüber nachdenke.
Mit dieser sektenartigen...
Naja, aber es ging ja nicht nur um dieses Sektenartige, es ging doch, hast du den geguckt?
Ja doch, klar.
Es ging doch am Ende darum, dass er doch der...
Wir dürfen nicht spoilern.
Ich fand halt den ersten Knives Out und jetzt den neuen, die fand ich richtig cool. Den Glass Onion, den fand ich in Mitte so ein bisschen doof irgendwie. Den fand ich ein bisschen langweilig mit diesen reichen Leuten, die da alle auf einem Haufen waren und dieses komische Escape-Murder-Game da gespielt haben. Und war das so? Ja, irgendwie so, ne? Ich weiß nur, dass es irgendwie nicht so toll war.
Quintessenz hat mir aber gefallen.
Ja, das stimmt. Tötet.
Reiche Leute sind dumm. Das war doch am Ende die große, wow. Der große Twist. Das habe ich sehr gefeiert.
Auf jeden Fall.
Oder dann rauskam, der Typ ist gar kein Meister-Genie. Nee. Der ist einfach nur ein Vollidiot.
Der ist einfach nur ein Trottel. Ja.
Fallen uns da noch weitere Milliardäre ein?
Elon Musk.
Da müsste man ja jetzt mal tiefer nachdenken.
Eigentlich nicht.
Nee, nicht wirklich.
Nee. Genau. Das war...
Die Geschichte.
Poros Weihnachten. Genau, die Geschichte.
Wir müssen euch noch sagen, was wir als nächstes lesen.
Ja, das ist eine gute Frage. Wie wäre es mit Edgar?
Ich würde sagen, da hole ich doch mal den Po raus.
Nee, das ist auch nicht der Po. Der Po ist da links, das schwarze Buch mit dem Herz drauf. Einen weiter runter. Genau vor dir, in der Mitte. In der Mitte, genau vor dir.
Der Ede, der Edgar.
Der Ede.
Also, in der nächsten Folge lesen wir mal wieder den guten Ede.
Ja.
Und zwar von Edgar Allan Poe, The System of Dr. Tarr and Professor Feather.
Genau.
Das heißt dann auf Deutsch wahrscheinlich das System von Dr. Tarr und Professor Feather?
Das ist eine gute Frage.
Lass uns mal nachschauen. Oder wahrscheinlich die Methode von...
Die Methode.
Ja. Das System von Dr. Tarr und Professor Feather heißt das auf Deutsch wohl auch. Gut.
Nee, Feder auch, ne? Oder heißt der Feather? Weil das ist ja jetzt...
Feather.
Ja, aber das ist ja jetzt... Ah ne, ja, okay.
Tja.
Feta.
Das ist wahrscheinlich auch von Ausgabe zu Ausgabe unterschiedlich.
Ja, wahrscheinlich. Aber das lesen wir auf jeden Fall. Hoffentlich gibt es da auch wieder, aber es gibt wahrscheinlich Online-Versionen.
Bestimmt.
Das ist auf jeden Fall jetzt auch mal wieder ein bisschen anderer Vibe.
Mhm.
Ich finde, es hat auch ein cozy, aber es ist auch ein bisschen strange. Und vor allen Dingen auch ein bisschen, also zumindest wenn, so wie ich mich noch dran erinnere, ist es eine der ironischeren und lustigeren Geschichten von Edgar. Also das ist tatsächlich gar nicht, es ist auch ein bisschen funny, muss man sagen.
Ist schon, doch gut.
Ja. Also zumindest erinnere ich mich so dran, aber es kann auch sein, dass das falsch in meiner Erinnerung ist, aber ich meine, das war eine seiner humorvolleren Geschichten.
Okay.
Genau.
Und wir lesen die Geschichte komplett.
Ja.
Mal wieder eine knackige Story für eine Folge.
Genau.
Ihr findet wie immer in der Folgenbeschreibung eine kostenlose digitale Variante.
Wenn wir sie finden.
Finden wir bestimmt. Ich glaube, bei Projekt Gutenberg, die haben fast alles von Poe lizenzfrei.
Mhm.
Also, irgendwie finde ich was. Und wenn nicht, schreibe ich auch das in die Folgenbeschreibung. Aber doch, ich glaube, das findet ihr, so dass ihr mitlesen könnt. Kostenlos, digital. Das ist gut. Ich freue mich sehr drauf. Wieder ein bisschen Poe und wieder diesen Wechsel. Ich mag das.
Ich auch.
Schön, so mal hin und her zu hüpfen.
Ja.
Okay. Ansonsten, glaube ich, bleibt uns nicht mehr zu sagen, als habt eine schöne Woche.
Genau, wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid, wenn es wieder heißt, hey ho, let's po.
Ciao.
Bye.
'Shadows of the night, where whispers crawl. Issa and Yasha, they answer the call. Tales of terror, tales of dread, from the pages where the words have bled. Candles flicker, the arrows cold, as the stories of the dark unfold. Join a book club if you dare, in the realm of fear we share. Hey, ho, let's mow through the midnight's eerie glow. Mysteries deep and horrors low. Hey, ho, let's bow. Step inside. outside, leave the light behind. In the gothic halls where secrets unwind, Lovecraft's shadows, Doyle's keen eye, bones of raven with haunting cry. Ghosts and ghouls, they take their place. In every word, a chilling trace. Club is open, you see the ways. Enter now, before it's too late. Hey, ho, let's bow through the midnight's eerie glow. Mystery's deep and horror's low. Hey, ho, let's bow. Pages where nightmares creep, where the living dare not see. With this ungasha, you guide through fear. Welcome to the club, we're glad you're here. Hey, ho, let's bow through the midnight's eerie glow. Mystery's deep and horror's low. Hey, ho, let's bow. So grab a book and take a seat. The stories here are dark and sweet. With every tale your fears will grow, but still you'll trot, hey ho,